Ja, vielen Dank für das herzliche Willkommen hier. Es war ein ziemlich langer Anlauf, lieber Robin, ne? Bis das mal geklappt hat, dass ich hier auch predigen kann. Die Verbindung zur Freien Evangelischen Gemeinde München-Ost ist schon eine relativ lange. Petra haben wir gerade vorhin getroffen und sie sagt, sie war beim ersten Mal schon dabei, wo wir uns auch getroffen haben, so als kleines Team noch, wo überhaupt nur der Gedanke da war, es soll einmal eine Gemeinde geben. Und wenn ich das jetzt anschaue, ja, es ist eine Gemeinde geworden. Und sie hat noch Luft nach oben, nach hinten, nach draußen. Aber Gott hat schon gesegnet und das ist eine tolle Sache. Darüber freue ich mich. Ja, mein Name ist Heinz Weikel. Ich bin Pastor seit einem Jahr in der Freien Evangelischen Gemeinde Ingolstadt. Und das ist auch der Grund, warum es mir jetzt leichter ist, mal einen Sonntag mich davon zu machen. Vorher war ich in Lindau und Lindenberg, in zwei Gemeinden am Bodensee und im Westallgäu. Und dann war ich in der oder in der Gemeinde. Und mehr gab es nicht. Ja, also wenn man dann schon in einer Gemeinde nur alle zwei Wochen ist und man ist dann gar nicht da, dann ist man vier Wochen nicht da. Und dann fragt die Gemeinde, haben wir noch einen Pastor? Also dadurch konnte ich da immer schlecht weg. Und jetzt ist es nur noch eine Gemeinde und wir haben einen kleinen Ringtausch vorgenommen. In der FEG Ingolstadt ist heute Morgen Jonathan de Oliveira und von daher ist München in Ingolstadt und Ingolstadt in München. So ist das. Ja, ich habe eine Präsentation mitgebracht und wir schauen mal das erste Bild. Ich denke mal, das ist vielen bekannt, Manhattan Lunchtime. Und immer wenn ich das Bild anschaue, kriege ich so ein Kribbeln in die Magengegend. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Vor allem, wenn ich mir vorstelle, dass einer von diesen 11 Herren mich einladen würde und sagen würde, lass uns mal tauschen. Also mir wäre das persönlich doch zu luftig. Ich gehe gerne schon mal in die Berge, aber da habe ich immer noch irgendwas unter mir, aber die haben ja wirklich nur Luft unter sich. Und ich überlege, was macht diese verrückten Bauarbeiter so mutig, dass sie sich solche Dinge wagen? Wahrscheinlich das viele Geld, was sie für damalige Verhältnisse verdient haben. Aber vor allem, und jetzt sehen wir das zweite Bild, woran haben sie gebaut? Sie haben gebaut am General Electric Building. Das ist im Komplex des Rockefeller Centers in New York. Und heute 86, 87 Jahre alt, aber immer noch mit 269 Metern das 16. höchste Gebäude in ganz New York. Also es ist in die Jahre gekommen, aber es ist immer noch ein imposantes Gebäude. Und wer weiß, wer von diesen 11 überhaupt noch lebt. 86 plus, naja, so die Jüngsten waren sie auch nicht, die müssten schon über 100 sein. Aber das, was sie gemacht haben, das gibt es heute noch. Sie haben etwas sehr Stabiles geschaffen, es hat sich voll gelohnt. Und wenn wir heute Morgen das Thema haben, Gemeinde, lohnt sich das? Dann werden manche wahrscheinlich sagen, was für eine Frage. Darf man überhaupt so fragen, Gemeinde, lohnt sich das? Und für die Gemeinden der ersten Generation, für die Christen der ersten Generation war das überhaupt keine Frage. Offensichtlich hat es sich voll gelohnt. Und wir blättern nochmal durch die beiden Bibeltexte aus Apostelgeschichte, das ist hier Kapitel 2 und das nächste nochmal aus Kapitel 4. Wir haben es gerade von Valentina gehört. Das ist überhaupt keine Frage, dass sie in einer Aufbruchstimmung war. Und vielleicht ging das hier in München-Ost auch so, die ersten Wochen und Monate und vielleicht das erste Jahr, wo man so ganz frisch dran war und gesagt hat, jetzt endlich können wir einen eigenen Gottesdienst feiern. Und da war überhaupt nicht die Frage, lohnt sich das, dazu zu gehören? Natürlich. Wir machen den Bildschirm mal wieder schwarz. Wir machen einen Sprung von dem Neuen Testament in unsere Zeit. Wir leben inzwischen im Zeitalter der Postmoderne, der neuen Medien, der vielfältigen Möglichkeiten. Und deshalb gibt es nicht nur junge Leute, die sich die Frage stellen, Gemeinde, lohnt sich das für mich? Und mir hat jemand gesagt, Ende 20, ich gehöre zu keiner Kirche oder Gemeinde. Mir reicht die Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr mit solchen Leuten zu tun gehabt habt, die eine solche Auffassung vertreten. Und die dann sagen, naja, und wenn ich dann mal mehr Input brauche, es gibt ja noch das WWW, das weltweite Netz, und danach kann ich das suchen, wonach mir gerade so ist. Und wenn mir heute Morgen halt mal nach Lobpreis aller Hillsong in Australien ist, dann klicke ich mich rein, oder eine kernige Botschaft von Johannes Hartl oder Evangelium 21, alles das ist heute möglich. Nicht, dass mich jemand falsch versteht. Ich bin noch so die Generation, die gerne aus Büchern lernt, aber so eine halbe Stunde irgendwo auf YouTube eine gute Weiterbildung, das ist ja auch eine feine Sache. Oder wenn ich in meiner persönlichen stillen Zeit einen Song auf YouTube zum Mitsingen anklicken kann und dann kommt noch der Text dazu, der macht es mir sehr einfach, das ist eine gute Sache. Es geht also gar nicht darum, dass wir das Internet nicht als Ergänzung nutzen sollten. Überhaupt keine Frage. Aber ich finde, es wird gefährlich, wenn das Internet ein Ersatz wird für die Gemeinde vor Ort. Und ich habe mir gesagt, ich möchte Menschen gerne verstehen und ernst nehmen, wenn sie sich aus einer Gemeinschaft vor Ort ausklinken. Wobei man schlicht sagen muss, es ist schon ein echt riesiger Aufwand, so eine Ortsgemeinde in Echtzeit und mit voller Ausstattung zu betreiben. Und stellen wir uns nur mal vor, was ein durchschnittlicher, normaler Christ an finanziellem Aufwand betreibt, wenn er zu einer Freikirche gehört. Und wenn ich die Stunden zusammenzähle, die jemand wöchentlich oder monatlich in der Gemeinde und im Hauskreis verbringt. Und nun gehe ich wahrscheinlich mal davon aus, dass ihr als Gemeinde hier diese Räume gar nicht putzen müsst, oder? Ach. Also ihr werdet ja alle aufschnaufen. Aber ihr müsst die Stühle herschleppen, ihr müsst sie wieder wegräumen. Ihr müsst das hier aufbauen, das aufbauen, das aufbauen, die Musik aufbauen und alles wieder wegräumen. Das heißt, man hat auch einen großen Aufwand. Und bei uns eben in der FEG Ingolstadt ist das große Thema immer Putzdienst. Ich war jetzt in einem Hauskreis mit jungen Erwachsenen, und habe ein Gemeindeseminar gehalten, also warum sollte ich zur Gemeinde gehören, warum sollte ich Mitglied werden? Und dann ging es um die Frage, was wollen wir als Gemeinde denn von unseren künftigen Gemeindemitgliedern? Ich habe gesagt, also ihr habt das große Privileg, ihr dürft mit in den Putzdienst. Und es kam ein Strahlen bei den Leuten und sie haben sofort mir alle Gemeindeaufnahmeunterlagen aus den Händen gerissen. Naja, ganz so war es nicht. Aber das ist so die praktische Bewährung, dass man sagt, also es ist nicht nur sich hinsetzen und es sich gut gehen lassen, sondern ich werde gefordert. Und die Vorbereitungen und die Gestaltung dieser verschiedenen Arbeitsbereiche, der Kindergottesdienst, die Jungs, und ich glaube, das ist ein Mädel war dabei, ne, die dann jetzt gerade rausgezogen sind und gesagt haben, wir machen unseren eigenen Kindergottesdienst. Oder in den Hauskreisen, in der Musik, in der Technik, beim Kaffeedienst, alles das war vorne zu lesen. Es werden noch Leute gesucht, also Freiwillige vor. Und. Und dann die Wegstrecke, bis man überhaupt mal hier ist. Wer hat es denn näher als einen Kilometer hierher? Ja, das sind schon die allerwenigsten. Wer hat es mindestens eine halbe Stunde öffentlich bis hierher? Das sind auch schon mal eine ganze Menge. Laufen kann man das alles nicht mehr. Und bei uns in Ingolstadt gibt es die Spitzenreiter, die haben einfache Strecke 43 Kilometer. Aber nicht, weil wir so eine tolle Gemeinde wären, sondern weil es zwischen ihrem Wohnort und dieser Gemeinde keine andere Gemeinde mehr gibt. Also, da ist es ein bisschen auf dem flachen Land anders als hier in München, wo man sich vieles noch aussuchen kann. Aber das sind alles so die äußeren Dinge. Es gibt auch noch so innere Motivation. Wenn ich mir denke, ich muss mit anderen Menschen zusammen sein, die ich mir vielleicht freiwillig gar nicht so ausgesucht hätte. Also ich komme ja manchmal mit mir schon nicht klar. Und wenn ich mir vorstelle, die anderen, die sind ja so anders als ich und mit denen muss ich klarkommen, die haben eine andere Meinung, andere Auffassungen, andere Einstellungen, einen anderen Lebensstil. Es sind andere Persönlichkeiten, vielleicht auch in Sachen Pünktlichkeit, Ordnungsliebe, in ihren Charaktermerkmalen, in ihren Werten, in dem, was ihnen wichtig ist. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, viele Formalitäten, bis ich überhaupt mal offiziell Mitglied einer Gemeinde werden kann. Also bei uns ist das so, Gemeindeantrag, Aufnahmeantrag ausfüllen, abgeben, Gespräch mit der Gemeindeleitung suchen, Vorstellung im Gottesdienst, dann die bange Frage, gibt es vielleicht irgendjemand, der was gegen mich hat? Dann voller Erleichterung, nein, ich darf wirklich offiziell aufgenommen werden, dann ist man endlich drin. Dann bekommt man seine Aufnahmebescheinigung, man richtet einen Dauerauftrag für die Überweisung des Gemeindebeitrags ein. Also das darf man übrigens schon vorher machen, da muss man nicht erst Gemeindemitglied werden. Dann darf man an Gemeindeversammlungen, an Mitarbeitertreffen teilnehmen und natürlich auch am Putzdienst oder Aufbau- und Abbaudienst. So, mal ehrlich, wenn wir das alles jetzt hinter uns haben, wundert man sich dann noch? Wenn Leute sagen, boah, was für ein Aufwand, lohnt sich das? Ich habe natürlich manches jetzt überspitzt, aber das ist so die menschliche Seite. Es gibt noch eine andere Seite. Stell euch mal vor, Gott und Jesus würden ihre Rechnung aufmachen. Und Gott würde sich überlegen, lohnt sich das für mich mit Gemeinde? Was hat Gott alles investiert? Er hat einen Riesenaufwand betrieben und hat erstmal angenehme Bedingungen, hat ein Umfeld geschaffen, in dem Menschen überhaupt existieren können. Er hat dieses erste Menschenpaar Adam und Eva hineingesetzt in seine Schöpfung. Und dann lesen wir im Schöpfungsbericht, was Gott sich dabei gedacht hat. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie. Mann und Frau als Gottes Ebenbild. Sie sind von Gott auf Ergänzung, auf Partnerschaft angelegt. Das heißt, Gott legt eine Gemeinschaft auf Partnerschaft an, auf Ergänzung. Das war für Gott ein, glaube ich, relativ kleiner Aufwand, Gemeinschaft zu starten. Viel schwieriger wurde es, dass Gemeinschaft dann auch auf Dauer gehalten hat, dass sie gepflegt werden konnte, dass sie erhalten werden konnte. Und wir wissen ja selber, Gemeinschaft ist dann ziemlich kläglich gescheitert. Und Gott war nicht schuld daran. Es waren die Menschen. Und das ging über so lange Zeit so schief, dass Gott irgendwann mal zum letzten Mittel greifen musste und gesagt hat, ich schicke meinen Sohn. Der stellt den Frieden zwischen euch und mir wieder her auf Dauer. Der versöhnt euch mit mir. Und er setzt ein sichtbares Zeichen, dass es echt gelingen kann, auch in dieser vorläufigen Welt. Und jetzt sind wir beim Thema Gemeinde. Gott setzt ein sichtbares Zeichen, ein weltweites und zugleich Vorortzeichen an in dieser Welt, und das ist die Ortsgemeinde. Und dabei ist Gott klar zu dieser Gemeinde, und jetzt bin ich mal ganz stark Prophet, auch zur Gemeinde FEG München Ost, gehören alles Menschen, von denen kein einziger perfekt ist. Also der Perfekte oder die Perfekte möchte bitte jetzt mal aufstehen. Also ich setze mich jetzt gerade schon. Das gibt es nicht. Diese Gemeinde ist randvoll, und jetzt seid mir nicht böse, mit Sündern. Zum Glück mit begnadigten Sündern. Aber mit Menschen, die Gott erstmal gegen sich hatten oder die erstmal gegen Gott waren. Das heißt also mit ehemaligen Rebellen oder vielleicht immer noch manchmal aktuellen Rebellen, mit verlorenen Kindern Gottes, die gefunden wurden von Gott. Das ist Gemeinde in ihrer Realität. Und ich habe gedacht, zum Glück müssen wir diese Frage gar nicht beantworten, lohnt sich der ganze Aufwand für Gott? Und ich weiß gar nicht, ob Gott sich diese Frage überhaupt stellt. Ich weiß nur eins, Gott hat seine Gemeinde bis heute nicht aufgegeben. Es gibt sie heute noch. Und wenn wir denken über diese zwei Jahrtausende, was es an dunklen Zeiten gegeben hat. Und in jeder Generation neu ist Gemeinde entstanden und ist Gemeinde auch weitergegeben worden an die nächste Generation. Und was wir noch wissen und herausbekommen, wenn wir in der Bibel lesen, das ist, was Gott sich darüber gedacht hat, warum er Gemeinde gegründet hat, wofür Gemeinde da ist. Und dann hilft es uns vielleicht besser, dass wir mit dieser Frage klarkommen, Gemeinde, lohnt sich das? Ich möchte ein paar Hinweise geben und der erste Hinweis, Gemeinde ist ein Zuhause. Das heißt, wer zur Gemeinde gehört, ist nicht Fremder oder Gast, sondern gehört zu einer Familie. Und wir wissen das selber, zu Hause, das ist ja nicht nur ein Dach über dem Kopf. Das ist ja nicht nur ein Bett zum Schlafen. Das ist ja nicht nur, dass wir den Kindern den Kühlschrank voll machen, wenn wir sagen, wir sind mal ein bisschen weg und ihr könnt hier für eine gewisse Zeit überleben. Daheim ist, wo ich Menschen um mich habe, die mich verstehen. Wo ich Menschen um mich habe, die mich nicht nur verstehen, sondern die mich auch lieb haben, weil ich so bin und obwohl ich so bin, wie ich bin. Die auch meine Macken kennen, meine Defizite. Die das nicht immer prickelnd finden, aber die mich aushalten. Menschen, die mich ermutigen, die mich trösten, wenn ich unten bin. Für die ich eine wertvolle Person bin, einfach weil ich so bin, wie ich bin. Und sie wollen nicht darauf verzichten. Ich wollte das jetzt nicht extra mit einem Weichzeichner zeichnen, so mit warmen, hellen Farben. Familie, das ist ja dieses absolut Wunderbare. Familie, wir kennen auch diese andere Seite von Familie, also unterschiedliche Meinungen, die auch oft sehr lautstark geäußert werden, auch immer nicht mit stubenreinen Ausdrücken garniert sind, aber was wären wir ohne Familie? Wir wären einsame Menschen. Und wir können vielleicht einen Ersatz suchen und finden, einen Verein, eine Interessensgruppe. Da habe ich Spaß, da pflege ich mein Hobby, da gehe ich immer mal hin, zeitweise, aber es ist nichts dauerhaft Verbundenes. Und deshalb überleg doch mal für dich, wenn dich die Frage ankommt, lohnt sich das für mich? Ist Gemeinde tatsächlich nicht nur ein Zuhause, sondern mein Zuhause? Das zweite, Gemeinde ist mit hohem Aufwand erworben. Und das erklärt Petrus in seinem ersten Brief in Kapitel 1. Er schreibt, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Und Martin Luther kommentiert diese Tatsache mit den Worten, zu glauben, dass Christus für die Menschen gestorben sei, nützt gar nichts, wenn man nicht glaubt, einer von diesen zu sein. Also, ich kann es nur dann begreifen und für mich annehmen, wenn ich sage, ja, ich brauche das. Ich kann nur zur Gemeinde gehören, wenn Jesus mich von dem, was mich von Gott trennt, losgekauft hat. Ich gehöre also nicht dazu, weil meine Eltern dazugehören oder meine Großeltern oder meine Freunde dahin kommen, sondern ich gehöre dazu, weil Jesus das Entscheidende getan hat. Und vielleicht muss das jeder auch nochmal für sich persönlich klären oder überhaupt mal für sich persönlich klären. Jesus schenkt mir ein geistliches Zuhause. Nehme ich das an? Und gehöre ich dazu, weil er mich von allem freigekauft hat, was mich von Gott trennt? Ich kann nur sagen, danke Jesus. Das ist echt klasse von dir, dass du das so für mich tust. Das Dritte, was mich an Gemeinde fasziniert, ist ihre Vielfalt. Und das ist jetzt auch keine große Überraschung, wenn man sich umschaut in dieser Gemeinde und dann macht man mal einfach mal eine halbe Stunde westlich, FEG München Mitte, man wird eine völlig andere Gemeinde vorfinden. Aus völlig anderen Menschen. Und das ist faszinierend. Und Gemeinde, ich habe gerade mal was mitgebracht. Gemeinde ist eine bunte Vielfalt. Da gibt es Vollmilch, Zartflakes, Keks, Nusssplitter, Marzipan, Nougat und Joghurt gibt es auch noch. Also einfach eine Vielfalt auch an Geschmäckern. Habt ihr schon mal überlegt, wie würde meine Gemeinde aussehen, wenn ich sie mir selber zusammenstellen könnte? Also ich kann nur sagen, wie meine Gemeinde aussehen würde. Die würde so aussehen. Lauter Marzipanis. Das ist meine Leidenschaft. Das finde ich klasse. Das schmeckt mir am besten. Habt ihr gleich nochmal Kaffee?
Ja.
Also, Judy, du verteilst das. Du treuen die Marzipan-Truppe in eine Ecke und die anderen müssen sich dann alles teilen.
Wir brauchen den Marzipan nicht. Die sind alles unterschiedlich.
Okay. Also, wenn das meine Gemeinde wäre, dann könnte ich mir die Leute aussuchen. Aber es ist ja nicht meine Gemeinde. Ich sage schon mal, es ist meine Gemeinde, München-Ost, Ingolstadt. Aber es ist doch die Gemeinde von Jesus und ich gehöre dazu. Und ich muss auch sagen, nicht alle in der Gemeinde schmecken mir gleich gut. Und wisst ihr was? Nicht allen in der Gemeinde schmecke ich gleich gut. Das ist so. Und nicht alle sind meine dicksten Freunde, aber Jesus hat sich doch was dabei gedacht bei dieser Zusammenstellung. Und ich frage mich dann, was haben die anderen, was mir fehlt, womit sie mich ergänzen können. Und dann frage ich andersherum, was habe ich, was ich anderen geben kann, was sie nicht haben. Und beim Singen ist mir aufgefallen, also nicht nur die bezaubernde Stimme hier vorne, sondern irgendwo hinten, hinter mir war dann, Andrew, warst du das? Eine zweite Stimme. Und das war so toll. Das hat sich so gut ergänzt. Also, noch weiter. Wer auch immer. Also, das ist einfach toll, wenn wir einander ergänzen mit den Dingen, die Gott in uns stark gemacht hat. Und hoffentlich merken wir das nicht erst, wer uns stärkt, wenn diese Person nicht mehr da ist, weil sie woanders hingegangen ist oder vielleicht sogar verstorben ist. Wir sind vielfältig und es ist gut so. Das vierte an Gemeinde, vielen Dank für das Glas Wasser. Ein Herz und eine Seele. Weißt du, wie euch das geht? Manchmal klingt das ja auch so ein bisschen wie Kuschelclub. Also, wir werden niemals auseinandergehen. Wir sind ziemlich allerbeste Freunde. Und ein zweiter Blick zeigt, das ist gar nicht gemeint damit. Mit diesem Ausdruck, ein Herz und eine Seele, ist gemeint, diese Gemeinschaft, die sich da zusammenfindet im Namen von Jesus, die ist in ihren Herzen und in ihren Werten eins. In ihrem Herzen, das heißt, in dem, was sie will. Und in ihren Werten, in dem, was ihnen wichtig ist. Es treffen sich unterschiedliche Charaktere und Typen, das haben wir gesehen, aber sie treffen sich alle in der Mitte bei ihrem gemeinsamen Herrn Jesus Christus. Und das heißt nicht, dass Jesus nun alle Leute gleichschalten wird, sondern es heißt, dass wir das miteinander teilen, was Jesus für seine Gemeinde wichtig ist. Also müssen wir fragen, Jesus, was ist dir wichtig? Das können wir zusammentragen und werden Dinge entdecken, die wir alle gemeinsam haben, die wir alle gemeinsam so sehen. Aber wir werden uns vor allem ausrichten auf Jesus. Wir werden dieselben Maßstäbe wichtig finden, dieselben Werte, also was uns wichtig ist. Und wie wir Menschen und Situationen einschätzen, wie wir damit umgehen, alles das soll von Jesus geprägt sein. Treffen wir uns bei Jesus, dann ist es richtig. Dann sind wir ein Herz und eine Seele. Und weiter Gemeinde, das sind alle mit demselben Kursbuch, das sind alle mit der Bibel. Denn wer eins im Herzen und eins im Sinn werden will, der braucht eine gemeinsame Grundlage. In der Bundesrepublik gilt das Grundgesetz. Das Grundgesetz regelt das tägliche Leben, aber es regelt genauso die schwierigen Situationen. Und wenn wir sagen, die Bibel ist sozusagen das Grundgesetz, die Verfassung für alle Christen, egal in welchem Staat sie leben, dann ist das das, was wir für alle Zeiten gemeinsam haben und festhalten. Und wenn ich mir vorstelle, wie viele Regierungsformen in diesen letzten 2000 Jahren es schon alles gab und wie viele von ihnen untergegangen sind, teilweise spurlos oder mit wenig Spur. Die Bibel hat alle überlebt. Und die Bibel soll deshalb unsere gemeinsame Grundlage sein. Und wir fragen, wo will Gott mit uns als Gemeinde hin? Was hat er für uns an Aufträgen? und wie sollen wir das gestalten? Gott redet mit uns durch die Bibel. Das nächste Gemeinde ist ein Provisorium. Wir reden auch gern von Baustelle. Und das heißt, wir sind dann die Bauarbeiter und Gott ist der Architekt. Und dieser Architekt weiß, wie der Bau am Ende aussehen wird. Wir wissen das nicht. Ihr wisst nicht, wie die FEG München Ost in 5 Jahren aussehen wird. Wir wünschen uns, dass diese Aula dann nicht mehr reicht. Oder? Auf jeden Fall. Wir haben es aber nicht in der Hand. Wir können uns einsetzen, aber wir wissen, es wird immer eine Baustelle sein und bleiben. Und das ist auch dadurch bedingt, dass wir eben keine perfekten Leute sind, die immer alles planen könnten und die immer solche Masterpläne machen, Jahr um Jahr. Und Gott muss das alles erfüllen, was wir uns so ausdenken. Und weil wir keine perfekten Leute sind, ist es auch gut, wenn wir nicht zu hohe Erwartungen an alle anderen stellen. Jesus selbst hat einem fast perfekten Paulus gesagt, lass du dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig, in den Schwachen. Sie entfaltet sich in denen, die sich ihrer Schwachheit bewusst sind, die sich bewusst sind. Wir als Gemeinde leben in einem Provisorium. Keiner baut die perfekte Gemeinde. Und erst in Gottes Herrlichkeit passt das alles perfekt zusammen. Bis dahin sind wir unterwegs und leben auf einer Baustelle. Und deshalb, weil wir unterwegs sind, gehört auch eine gewisse Beweglichkeit zum Gemeindeleben dazu. Also ich wünsche es euch schon, dass ihr irgendwann die Stühle nicht mehr hin und her schleppen müsst. Das ist nicht nur Beweglichkeit. Aber es ist gut, wenn wir in dem Sinn beweglich bleiben, dass wir sagen, wir sind gespannt auf das, was Gott noch alles mit uns vorhat. Nicht, wir haben unseren Platz gefunden, auf dem setzen wir uns jeden Sonntag hin und haben es uns gut eingerichtet und dann kann es ja so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Das wäre unbeweglich. Jesus will, dass wir noch viele lebendige Steine in sein geistliches Haus einfügen. Wir haben und behalten diesen Auftrag, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ich habe noch einen letzten Hinweis, lebendige Gemeinschaft. Dann ist die Folie alle und dann müssen wir leider aufhören. Gemeinde, lebendige Gemeinschaft. Im Griechischen heißt das Koinonia. Und so wird das bezeichnet, was in Apostelgeschichte 2 und 4 zu lesen ist. Ich lese nochmal, wenn wir eins weiterklicken, Apostelgeschichte 4. Da steht, die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Das heißt, nachdem Menschen Jesus angenommen haben, nachdem sie sich haben taufen lassen, fügt Jesus sie zur Gemeinde dazu. Sie gehören mit zur geistlichen Familie, sie nehmen Anteil am anderen, sie bringen sich ein, sie teilen alles miteinander. Und ich glaube, jetzt wird es spannend. Hier steht, es war ihnen alles gemeinsam. Wir denken wahrscheinlich an Materielle. Also, alle Rasenmäher haben sie geteilt, soweit sie vorhanden waren. Aber irgendwann waren die kaputt. Allen Besitz haben sie geteilt. Sie haben die Äcker hingebracht, haben sie verkauft, haben den Erlös hingebracht. Irgendwann waren die Äcker aufgebraucht. Das heißt, das Materielle wird irgendwann mal zu Ende sein. Und trotzdem heißt es, es war ihnen alles gemeinsam. Das heißt, sie haben nicht nur das, was sie hatten, materiell geteilt, sie haben auch ihre Begabungen geteilt. Sie haben alles geteilt, was sie hatten. Ihre Bereitschaft, sich selber zu investieren. Es war nicht mal irgendwann in 3, 4 Jahren so weit, dass sie gesagt haben, die einen tun was, die anderen lassen tun. Sondern es blieb dabei, dass sie alles eingebracht haben, was jeweils jeder hatte. Und ich glaube, es ist auch nicht so entscheidend, was wir alles einbringen, sondern die Frage, woher kommt das alles? Und die Gemeinde hat erfahren, es kommt von Jesus selber. Es ist seine Kraft. Es ist seine Gnade, es ist seine Vergebung, es ist sein Frieden. Es ist sein Segen, den wir haben, wenn wir zur Gemeinde gehören. Wir sind ich sage das mal in Anführungszeichen, nur Verwalter. Wir teilen das mit den anderen, wir verteilen das, was wir von Jesus bekommen haben. Das war ein Streifzug durch das, was Gemeinde ausmacht. Und zum Schluss nochmal die Frage, Gemeinde, lohnt sich das? Und vielleicht habt ihr vom ersten Moment an gemerkt, das ist so eine sperrige Frage, lohnt sich das? Besser ist, wenn ich ehrlich frage, will ich das? Will ich Gemeinde erleben und mich einbringen? Und das alles, was Gott für mich in seiner Gemeinde bereit hat, nicht nur selber für mich erleben, sondern auch mitgestalten, will ich dabei sein. Und ich sage es ganz einfach, es ist eine gefährliche Antwort, die wir geben können. Die Antwort heißt, ich will das. Wenn ihr diese Antwort gebt, dann freut sich nicht nur Robin Dammer, dann freut sich vor allem Jesus. Er ist Herr seiner Gemeinde. Und wenn ich sage, ich will das, dann heißt das, ich bin bereit, mich einzusetzen mit der Gewissheit, alles, was ich habe und bringen kann, kommt von Jesus und ich gebe es weiter. Ich will. Und wenn ich das sage, dann sage ich auch, ich will. Denn die Gemeinde besteht aus mir und aus dir und dir und dir und dir und dir. Sie besteht aus jedem Einzelnen. Und wenn ich sage, ich will das, dann will ich auch das. Und das ist das, was wir hier sehen. Ich will selber ein Zuhause haben und mitgestalten. Ich will eine Gemeinde erleben, die Jesus mit so hohem Aufwand erworben hat. Ich will dazugehören mit einem Ja zu dieser Vielfalt. Und ich will eins sein im Herzen, in unseren Zielen, in dem, was uns wichtig ist, mit den anderen Geschwistern. Ich schöpfe mit den Geschwistern zusammen aus der Bibel. Ich baue mit am Provisorium und ich teile, was ich habe, mit allen anderen. Und wisst ihr, niemand wird von Gott dazu gedrängt. Jesus lässt uns die Freiheit. Er sagt auch, du kannst Nein sagen. Aber ich bin überzeugt, wenn wir sagen, ich will das nicht, dann verpassen wir eine ganze Menge. Und wenn wir sagen, ja, ich will das, dann werden wir auch die Schönheit von Gemeinde immer wieder neu erleben und immer neu erleben und werden entdecken, wie Gott seine Gemeinde baut, als Provisorium, aber in einer Schönheit, wie sie noch schöner werden kann, aber wie sie jetzt auch schon anfängt. Gott segne euch in eurem weiteren Gemeindeleben. Amen.